Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Literaturhaus Podcasts, diesmal mit Frieda Ahrens. Und zu Gast in dieser Folge ist Sibel Schick. Herzlich willkommen.
Hallo, hi.
Für alle, die dich noch nicht kennen, stelle ich dich kurz vor. Wenn ich dabei irgendwelche Fehler mache oder was falsch recherchiert habe, unterbrich mich einfach direkt gerne. Du bist Journalistin, Podcasterin und Autorin und du hast schon diverse Kolumnen geschrieben, unter anderem beim Missy Magazin, bei ND, bei der Taz, bei Camp Act. Und dein erster größerer, längerer Text, würde ich sagen, ist 2019 erschienen und er heißt Deutschland schaffe ich ab, ein Kartoffelgericht. Seitdem hast du nicht aufgehört zu schreiben. Du hast unter anderem das Buch Weißen Feminismus canceln, warum unser Feminismus feministischer werden muss, im Jahr 2023 veröffentlicht. Und dieses Jahr kam dein neuestes Buch auf den Markt, über das wir sprechen wollen. Mein Körper, wessen Entscheidung, warum wir reproduktive Gerechtigkeit brauchen. Stimmt das alles so?
Ja, ich würde das Leseheft Deutschland schaffe ich ab nicht als mein erster langer Text bezeichnen, weil ich davor schon so ähnliche Längen geschrieben habe. In dem Sammelband beispielsweise freie Stücke herausgegeben von der Missy-Redaktion, eine ähnliche Länge, also 20 Normseiten etwa. Und das ist 2017 oder so erschienen. Das war ein Essay. Und ansonsten definitiv, ja. Vielen Dank für die Vorstellung.
Aber das ist vielleicht ein ganz guter Einschub auch, weil ich gedachte, wir fangen vielleicht als erste Frage gar nicht so ein bisschen spezifisch zum Buch an, sondern allgemeiner, weil wir sind ja ein Literaturhaus. Und ich wollte dich nochmal fragen, wie du so zum Schreiben gekommen bist. Also, weil du machst es ja schon ganz lange auch und auch für unterschiedliche Themen. Also immer mit so einer intersektionalen Überklammer, würde ich sagen, aber ja schon verschiedene unterschiedliche Fokusse. Naja. Hat sich das dein Verhältnis zum Schreiben vielleicht auch geändert über die Jahre?
Also ich habe als Jugendliche sehr, sehr kurze Texte, kurze Geschichten geschrieben und auch Tagebücher eingeführt, so wie es man halt macht als junge Person ganz oft. Und aber so wirklich angefangen mit dem Schreiben habe ich mit dem Aktivismus tatsächlich. Also nicht so wirklich. Warte mal, ich muss jetzt selber ganz kurz drüber nachdenken. Ich glaube, die Politisierung liegt schon einige Jahre zurück. Da habe ich noch in der Türkei gelebt tatsächlich. Durch das erste heimlich gedrehte PETA-Video von einem Pelzfarm hat das angefangen, weil ich nicht wusste, dass Pelz so hergestellt wird. Das war der Moment, an dem ich zum ersten Mal mit dieser Brutalität, mit dieser Gewalt konfrontiert wurde. Und das hat wirklich mein Leben komplett verändert. Und da habe ich mich angefangen, für Tierrechte und mit unserem Umgang mit Tieren und mit der Umwelt angefangen zu interessieren. Und das war so ein bisschen der Start. Und nach habe ich auch angefangen, auf Social Media vor allem darüber zu schreiben. Und dann habe ich mit einer anderen feministischen Kollegin, die auch aus der Türkei stammt wie ich, allerdings zu der Zeit in Paris gelebt hat, und da habe ich schon in Köln gewohnt, gemeinsam mit anderen AktivistInnen auch eine Plattform gegründet, erktolia.org, auf der wir uns gegen Sexismus engagiert haben, kurz zusammengefasst. Da hatten wir verschiedene Verantwortungsbereiche. Ich war unter anderem für die inhaltliche Seite verantwortlich für die Aktionen, die wir ins Leben gerufen haben. Und da habe ich das kurze Schreiben geübt sozusagen und auf Social Media weiterhin geschrieben, aber so die feministische Politisierung war tatsächlich erst dadurch zustande gekommen, dass diese Freundin mir immer wieder gesagt hat, ey, du bist die richtige Person, und ich so, nee, und sie so, doch, und quasi mich da halt mit hineingezogen hat, zum Glück, weil das für mich eine neue, brandneue Welt eröffnet hat. Dann habe ich, durch eine Kollegin angefangen, für die Taz zu schreiben als Freie, und dann dort auch ein Redaktionspraktikum absolviert. Ich war 9 Monate da, und so wirklich Fahrt hat das erst da aufgenommen, sozusagen, als ich da in der Redaktion mit dabei war, für auch so eine lange Zeit eigentlich, was eigentlich auch unüblich ist für die Taz. Normalerweise bieten sie so für 3 Monate, nach 3 Monaten, aber war dann halt irgendwie so die gemeinsame Entscheidung, dass ich ein bisschen länger bleiben soll. Das war halt irgendwie, kein offizielles Volontariat, aber ging in meiner Erfahrung schon ein bisschen in die Richtung und so hat das Ganze angefangen, genau.
Und du bist ja irgendwie beim Text geblieben, ne? Also das Schreiben als Ausdrucksform hat dir anscheinend, ich lege dir das jetzt so hin, gefallen?
Ja, es gefällt mir vor allem, weil ich mir mich selber nicht dabei irgendwie so stark angucken muss. Ich mache zwar auch Videos, ich habe jetzt zum Beispiel eine Videokolumne für ND. Einmal im Monat drehe ich ein Social Media Video für sie über intersektional feministische Themen oder über Themen aus dieser Perspektive halt. Und ich finde es halt nicht immer so leicht, mir diese Videos anzugucken, weil ich das irgendwie so nicht so gerne mag, mich auf dem Bildschirm zu sehen. Deshalb ist der Text da für mich ein bisschen, da fühle ich mich freier sozusagen, da fühle ich mich nicht so beobachtet.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Um jetzt auf das aktuelle Buch zu kommen. Du willst mit dem Buch einiges klarstellen, hatte ich das Gefühl beim Lesen. Es gilt in viele verschiedene Aspekte rein, was in unserem Gesundheitssystem alles falsch läuft oder aber auch auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene eigentlich alles falsch läuft. Das Überthema ist ja so ein bisschen Abtreibung, das Recht auf die eigene Entscheidung. Und du sagst auch ganz am Anfang, du willst irgendwie mit diesem Spruch, mein Körper, meine Entscheidung, also nicht aufräumen, aber du sagst schon, dass er dir irgendwie nicht reicht als Spruch. Warum?
Genau, also ich finde den Spruch zuerst einmal nicht schlecht oder so, aber wie du jetzt auch gesagt hast, er greift zu kurz, weil ich gemerkt habe, auch aufgrund der ganzen Recherchen, die ich im Voraus schon zu dem Thema gemacht hatte für andere Texte, dass halt viele Aspekte, die eigentlich zum Thema sexuelle Selbstbestimmung gehören, da irgendwie keinen Platz finden. Es geht natürlich um die Körperlichkeit im Großen und Ganzen, aber es sollte auch darum gehen, was eine Entscheidung ist, wie eine Entscheidung überhaupt entsteht, welche Aspekte dabei eine Rolle spielen, dass Menschen gewisse Entscheidungen treffen, beispielsweise welche Voraussetzungen sie haben. Und auch, dass Entscheidungen auch gewisse Folgen haben, gewisse Konsequenzen, für die Menschen sich eigentlich nicht entscheiden. Also das hat halt auch ganz oft, vor allem in Fragen der Fortpflanzung, eben Folgen, die unter denen Menschen leiden und leiden können. Und deshalb, da habe ich gemerkt, irgendwie, okay, ja, ist gut eigentlich als so ein Slogan. Es ist kurz und knapp, man kann sich das gut merken und man kann es auf Demos hervorragend aus der Seele schreien. Aber eigentlich, wenn man sich so ein bisschen detaillierter mit dem Thema beschäftigen möchte, dann reicht es nicht aus.
Und du meinst damit, dass der Part meine Entscheidung so ein bisschen in Frage gestellt wird, weil du hast es angedeutet, wie frei kann eine Entscheidung sein in unserer Gesellschaft, ne? Je nachdem, wie man aufgestellt ist.
Ja, aber auch der Teil mit dem Körper. Also im Idealfall gehören unsere Körper uns. Allerdings ist im kapitalistischen System auch ein bisschen fraglich, welche Erfahrungen diese Körper machen müssen, welcher Gewalt der Körper ausgesetzt wird. Also ja, ich finde, dass um eine freie Entscheidung treffen zu können, müssen Menschen gute Optionen haben. Aber wenn Menschen zwischen dem kleineren und größeren Übel auswählen müssen, dann ist das eben keine Selbstbestimmung. Und das ist leider ganz oft so in unserer Gesellschaft, dass Menschen eben vor die Wahl gestellt werden, eben gehe ich jetzt einen Weg, der weniger schlimm ist oder den, der halt viel schlimmer ist sozusagen. Und natürlich auch die Frage, inwiefern uns unsere Körper vollständig gehören können, wenn wir gleichzeitig mit so viel Gewalt konfrontiert sind, aber auch wenn dieser Körper so viel arbeiten muss, wie wir das derzeit machen.
Du nennst auch in deinem Buch Beispiele, wann man wahrscheinlich nicht von Freiwilligkeit sprechen kann, wenn man sich für bestimmte Sachen entscheidet, zum Beispiel, wenn es um Geldnot geht. Also sowohl sprichst du ja auch darüber, wie viel Kosten du damals auf dich zugekommen sind, um die 2000 Euro, die du dann nicht bezahlen musstest, aber oder dagegen angehen konntest, aber das halt nicht immer möglich ist. Und auch in einem anderen Aspekt schreibst du über Leihmutterschaft, was ja auch die Frage ist, wer kann sich das leisten und wer vermarktet seinen Körper damit oder muss es auch tun. Warum ist dir das so wichtig, das aufzuzeigen?
Weil ich diese ganze Mittelstandsperspektive im Feminismus, die ja auch so dominiert, nicht ausreichend finde. Wir gehen davon aus, dass Menschen ihren Träumen folgen können. Das können aber nur die wenigsten. Ganz oft nehmen Menschen jene Arbeit an, die ihnen gegeben wird. Sie können ganz oft gar nicht wählen. Und deshalb finde ich halt diese ganzen Diskussionen um Geld und Arbeit und Karriere und gläserne Decken und Gender Pay Gap einfach total lückenhaft. So, das war deshalb super wichtig für mich, irgendwie nochmal zu versuchen aufzuzeigen, um welche Lücken geht es denn jetzt überhaupt? Worüber sprechen wir denn eigentlich nicht, wenn wir von der Arbeit so sprechen, als wäre es etwas halt, das per se Menschen erfüllt oder erfüllen muss. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich halte das auch für einen Missstand, dass man davon ausgeht, dass Menschen von einer bestimmten Arbeit träumen müssen. Menschen müssen nicht von Arbeiten träumen. Sie können träumen von Erfahrungen, von Erlebnissen oder von Sachen. Aber diese Erwartung, dass die Arbeit halt auch so auf emotionaler und psychischer Ebene so erfüllend sei, das ist für die wenigsten der Fall. Und eigentlich auch eine verkehrte Perspektive auf unsere Welt und auf die Strukturen, in denen wir existieren. Und dann hast du aber noch einen zweiten Teil gehabt zu dieser Frage. Das habe ich jetzt vergessen. Kannst du das nochmal wiederholen, bitte?
Also Abtreibung als Maßnahme, die Geld kostet, die nicht alle Menschen sich leisten können. Und also das ist ja ein großer Block auch in deinem Buch. Und der andere Block, wo es ja auch darum geht, wie freiwillig können Sachen sein, ist, wenn Frauen ihren Körper verkaufen, indem sie, also das klingt so hart, aber das ist, was passiert, indem sie auch Leihmutterschaft anbieten.
Ja, genau. Also ich wollte mich auch wirklich mit diesem Aspekt beschäftigen, was ist überhaupt Kinderwunsch? Ich bin jetzt nicht sehr tief in diese Frage hineingegangen, aber mich hat das schon beschäftigt irgendwie. Bedeutet ein Kinderwunsch, ein unerfüllter Kinderwunsch per se, dass Menschen ein Recht auf ein eigenes Kind haben, auf ein Kind aus dem eigenen Körper sozusagen? Oder können wir vielleicht nicht ein bisschen mehr darüber nachdenken und darüber diskutieren und vielleicht auch streiten, ob auch andere Familienmodelle da genauso erfüllt sein könnten? Ich verstehe, dass unerfüllter Kinderwunsch mit sehr viel Leid verbunden sein kann. Mich hat das aber beschäftigt, ob sich dann diese Rechnung aufmacht, beziehungsweise ob sich das halt so ergibt als logische Schlussfolgerung, dass man dafür eine andere Person beauftragt für die Austragung des eigenen Kindes oder für die Geburt des eigenen Kindes, was das bedeuten kann, welche Folgen das für die Leihmutter haben kann und vor allem auch darüber, also das ein bisschen aufzeigen, dass das nicht immer bedeutet, dass diese Personen selbst nicht gebären könnten, sondern inzwischen auch sehr oft so ist, dass Menschen einfach nicht gebären wollen, nicht selber gebären wollen, obwohl sie es eigentlich könnten. Reiche Menschen beispielsweise oder prominente Menschen, die auch sehr viel mit ihrem Körper in der Öffentlichkeit stehen. Und ich zitiere auch aus der Website einer Vermittlungsagentur aus den USA, die damit auch Werbung machen, wenn eine Person beispielsweise als Hobby tagtäglich intensiv Sport treibt, dann wäre das ja nicht vereinbar mit einer Schwangerschaft. Da kann man das doch einfach auf andere auslagern. Und eine andere Person könnte diese Aufgabe doch eigentlich genauso gut für sie übernehmen gegen eine gewisse Summe. Also da wollte ich tatsächlich so ein bisschen zeigen, dass es inzwischen, oder vielleicht war das auch immer so, dass eben die Leihmutterschaft eigentlich aus einer sehr, sehr großen Machtgefälle entsteht und entstehen kann. Und das Bild, dass die Leihmutter das immer absolut frei entscheiden, freiwillig machen und es machen, um Menschen, die irgendwie einen unerfüllten Kinderwunsch haben und deshalb total drunter leiden, eine Freude zu machen und die Freude zu teilen, irgendwie als eine selbstlose Akt der Solidarität verstanden wird, dass ich da nochmal irgendwie so ein bisschen aufzeigen wollte, hey, es ist inzwischen wirklich ein sehr, sehr großes Geschäft und Leihmutter können enorm drunter leiden, weil die menschliche Geburt auch mit so vielen Risiken verbunden ist.
Also was mir vor deinem Buch auch nicht klar war und was Leihmütter ja auch machen öfter, wenn es ein Geschäftsmodell ist, ist, dass sie ganz viele Schwangerschaften austragen. Und ich habe das Gefühl, ich beschäftige mich schon viel damit. Eine gute Freundin von mir ist Gynäkologin. Schwangerschaften sind viel Thema. Und ich weiß, die Geburt ist nicht zu unterschätzen daran, dass immer noch ganz viele Frauen daran sterben können. Es ist einfach unglaublich schlimm. So. Und trotzdem, also es ist die logische Konsequenz, aber ich muss das lesen, damit ich es checke, ist, dass man, wenn man viele Schwangerschaften austrägt, natürlich die Lebenserwartung sinkt. Weil man wahrscheinlich seinem Körper immer wieder einen total krassen Prozess aussetzt und dass die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass man Herz-Kreislauf-Krankheiten hat. Das schreibst du und ich muss das einmal lesen, damit es in mein Gehirn sinkt, obwohl ich ja weiß, was für ein wahnsinnig krasser Akt eine Geburt ist sozusagen. Warum haben wir so ein falsches Bild von Schwangerschaften in unserer Gesellschaft?
Ich glaube, das ist eine pronatalistische, also eine geburtsbefürwortende Erzählung, dass die Schwangerschaft eine total schöne und emotional erfüllende Zeit ist, wo eine gewisse Verbindung mit dem Kind im Bauch entsteht und dass es ausschließlich Freude bringen kann, damit Menschen sich auch wirklich für Schwangerschaften und Geburten entscheiden können, dass über diese Risiken nicht ausreichend informiert, aufgeklärt und gesprochen wird. Und das führt aber auch dazu, dass eben auch nicht genug Mittel in die Forschung hineinfließt, um diese Missstände zu beseitigen. Also wenn Menschen, alle Menschen wirklich wüssten, wie gefährlich eine Schwangerschaft wirklich ist und wie nah Menschen damit dem Tod kommen könnten. Ich glaube, dass Menschen ganz andere Fragen stellen würden, was das angeht. Ich will damit nicht sagen, dass sich Menschen dann per se für weniger Geburten entscheiden würden. Das behaupte ich nicht. Aber ich behaupte und ich bin mir eigentlich sicher, dass die Fragen eben andere wären und dass die Diskussion eine andere wäre. Und damit wird diese Diskussion auch im Keim erstickt. Also das wird damit verhindert, quasi, dass da auch eine gewisse Entwicklung zustande kommt.
Ich habe das Gefühl über den Missstand, dass eine Abtreibung noch im Strafgesetzbuch steht, wird seit Jahren gesprochen. Und du schreibst auch in deinem Buch, dass wenn man mal die Gesellschaft fragt, dass 80 mir rausgeschrieben, ich kann es genau zitieren. 80% der Menschen in Deutschland finden die Rechtswidrigkeit falsch und 75% finden, dass Abbrüche zukünftig nicht im Strafgesetzbuch geregelt werden sollten. Da fragt man sich ja, warum ist es denn noch so, wenn die klare Mehrheit das eigentlich schon begriffen hat?
Wir leben ja in diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem und dieses System ist eigentlich nicht nur das Wirtschaftssystem, sondern eigentlich auch schon zu unserer Kultur geworden. Und dabei spielen die Verwertungslogiken auch eine sehr große Rolle. In diesem System muss es Menschen geben, die arbeiten und die den Wohlstand irgendwie gewährleisten mit ihrer Arbeitskraft. Und dafür sind die Staaten auf hohe Geburtsraten angewiesen. Und daran liegt es, dass die Schwangerschaftsabbrüche immer noch in einem Strafgesetzbuch verhandelt werden können, obwohl das eigentlich nicht dem gesellschaftlichen Konsens entspricht. Wenn die Gesellschaft gegen eine Maßnahme ist, dann sollte sich das eigentlich ändern, weil die Gesetze sind ja dafür da, dass Menschen ein gutes Leben führen können. Und das ist eigentlich nicht vereinbar mit unserem Demokratieverständnis, dass etwas so selbstverständlich ist, wenn 75-80% einer Bevölkerung etwas will, dass das eben nicht passiert. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und in irgendeiner anderen Frage hätte das auch gar nicht so lange gedauert. Und es wäre auch gar nicht so ein Kraftakt wie bei diesem Thema, das irgendwie in die Wege zu leiten. Und weil wir uns auch gar kein anderes System als den Kapitalismus vorstellen können, bleiben wir eben bei diesen Maßnahmen. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach grundlegend fragen, was für eine Welt muss dann eigentlich her? Also wie gehen wir miteinander um? Wir betrachten uns als potenzielle Arbeitskräfte. Es ist selbstverständlich, dass eine Gesellschaft solidarisch sein muss. Dem widerspreche ich gar nicht. Aber das ist ja eigentlich gar nicht die Solidarität, was hier beansprucht wird. Ganz im Gegenteil wird Solidarität durch die Hyperindividualisierung der Menschen eigentlich total verhindert. Also dass wir uns zusammenschließen können, also dass die Verbundenheit einfach total verhindert wird, dass Menschen sich per se als Bedrohung finden, dass Menschen sich per se als Belastung empfinden sollen. Und das ist alles politisch gewollt. Also geht es da gar nicht um eine Gesellschaft, die sich gegenseitig unterstützt, sondern eher, dass eine große Mehrheit der Menschen mit dem Körper und mit der Arbeit, die durch diese Körper zustande kommt, den Wohlstand für sehr wenige in der Gesellschaft gewährleisten können, weil da das Reichtum ja auch nicht gerecht verteilt wird. Menschen arbeiten mehrheitlich sehr, 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 sehr viel und verdienen dabei sehr wenig Geld, bekommen dabei sehr wenig Geld, obwohl ihnen eigentlich viel mehr zustünde. Und jetzt diskutieren wir darüber, dass die Rente ausfallen soll, darüber, dass die Krankenversicherung bald auch Luxus sein könnte. Und das geht in eine Richtung, die total düster ist. Und das sind Anzeichen dafür, dass in absehbarer Zukunft die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft wachsen wird. Und dem muss dringend ein Ende gesetzt werden. Und da wäre zum Beispiel die Abschaffung von Paragraphen 218 aus dem deutschen Strafgesetzbuch ein erster Schritt, finde ich.
Ich finde es auch immer Wahnsinn, wie die Narrative so gedreht wird, als dass Kinder kriegen, also wenn man nicht Kinder kriegen will, als sei das Egoistische, als sei die Entscheidung gegen ein eigenes Kind eine egoistische Entscheidung, wo ich mit meinen Freundinnen darüber diskutiere, dass ich finde, man kann kaum aus einem unegoistischen Grund ein Kind kriegen. Also ein Kind zu kriegen ist eigentlich egoistisch, weil warum macht man es, weil man ein Kind haben will? Also es ist, im besten Falle will man ein Kind haben und sonst ist es zufällig. Aber auch das ist ja die Frage, in welcher Welt setzen wir diese Kinder eigentlich? Fürs Kind machen wir es wahrscheinlich nicht. Ich finde es Wahnsinn, dass die Narrative immer wieder andersrum gedreht wird, dass den Frauen vorgeworfen wird, dass man egoistisch ist, wenn man kein Kind haben möchte, obwohl das ja gar nicht bedeutet, dass man sich nicht um Kinder kümmern kann, nur weil man kein eigenes hat zum Beispiel.
Ja, aber unter den hiesigen Umständen ist das ja auch tatsächlich so, dass Menschen sich nicht kümmern, wenn es nicht die eigenen Kinder sind. Oder mehrheitlich, sage ich mal, natürlich gibt es auch andere Lebensmodelle, natürlich gibt es auch sehr solidarische Menschen, die irgendwie schon Solidaritätsbewusstsein haben und für andere da sind. Erstens haben sehr viele Menschen überhaupt gar keine Kraft für Solidarität, um für andere da zu sein, weil sie sich kaputt schuften. Und andererseits ist es gar nicht vorstellbar, dass dieses Kümmern um das Kinder um die Kinder der anderen genauso erfüllend sein kann und genauso glücklich machen kann. Dieses Bewusstsein ist noch nicht flächendeckend da. Und deshalb kommen dann eben diese pronatalistische Narrative zustande, die Menschen eben überreden sollen, dass Kinder zu bekommen per se eine Tugend sei. Ein Akt der Selbstlosen sozusagen. Wobei ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum das problematisiert wird, ein Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein zu haben, sozusagen. Ja, dass man, warum so selbstlos sein soll jetzt plötzlich in so einer egoistischen Gesellschaft eigentlich, ne? Also das ist schon ein ziemlicher Widerspruch, finde ich.
Ja, und auch natürlich ein Anspruch, der primär Frauen gegenüber getreten wird.
Ja, das ist natürlich auch eine Sache, ne? Also gewisse Menschen, die können es ja gar nicht richtig machen, ganz unabhängig davon, wofür sie sich entscheiden. Es ist irgendwie immer falsch. Entweder ist es falsch, dass sie sich für einen gewissen Weg entschieden haben, oder es ist falsch, wie sie damit umgehen und was sie draus machen. Also ja, also da muss man wirklich mit Müttern sprechen, wenn man sich ein klares Bild davon machen möchte, inwiefern eine Mutter es in den Augen der Gesellschaft so falsch machen kann. Das ist schon krass, wie viel Projektion da stattfindet und wie viele Vorurteile und wie viel Verurteilung auch.
Ja. Dazu kann ich allen, die zuhören, nur empfehlen, ein paar Folgen vorher zu hören, weil da haben wir Lena Gurelik interviewt zu Alle meine Mütter, wo es darum geht, dass Mütter kaum was richtig machen können in unserer Gesellschaft. Und da geht es auch um viele verschiedene Formen der Mutterschaft. Das Verhältnis zur eigenen Mutter, das Verhältnis zum Kind, die Entscheidung, nicht Mutter zu werden, und dass im Grunde in jeder dieser Entscheidungen, in jeder dieser Beziehung immer eine große gesellschaftliche Kritik an Frauen herangetragen wird, weil man nicht so richtig, man kann diesen, also die Ansprüche an Frauen sind halt nicht, also man kann denen nicht entsprechen, es ist nicht möglich in keiner Realität sozusagen. Ja. Du sprichst da jetzt von reproduktiver Gerechtigkeit. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, und das ist ein großer Begriff, den wahrscheinlich viele noch gar nicht kennen, eventuell. Magst du den nochmal erklären und vielleicht auch, ich weiß, es ist immer so eine große Frage, aber wie wir da hinkommen können. Vielleicht ist es genau dieses, was wir gerade schon angesprochen haben, dass man sich bewusster macht, dass man nicht nur für eigene Kinder verantwortlich ist, sondern auch für andere Kinder, dass es Systeme gibt, in denen das besser laufen kann und so weiter und so fort. Vielleicht ist das schon ein Schritt in die richtige Richtung, wie man reproduktive Gerechtigkeit erzeugen kann. Aber vielleicht am Anfang nochmal, was genau ist das und wie kommen wir dahin?
Ja, also reproduktive Gerechtigkeit ist eigentlich eine Debatte, die in den 90er Jahren in den USA durch schwarze AktivistInnen und AkademikerInnen erfunden wurde, um ihre eigenen Lebensrealitäten in den Mittelpunkt der Debatte über sexuelle Selbstbestimmung zu rücken. Weil diese Fokussierung auf Schwangerschaftsabbrüche allein auch ihnen nicht ausgereicht hat, und sie das bisschen geöffnet haben, diese Debatte, um intersektionale Perspektiven. Und daraus ist eben das entstanden, dass wir jetzt heute davon sprechen, dass reproduktive Gerechtigkeit nicht nur um den bedingungslosen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen umfasst, sondern auch das Recht darauf, Kinder zu bekommen und sie frei von Gewalt und Diskriminierung aufzuziehen, um es mal kurz zusammenzufassen. Und das ist eine sehr, sehr notwendige Debatte, auch hier bis heute. Und wie wir da hinkommen, ist natürlich eine sehr große Frage. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Missstände, über die wir definitiv jetzt schon diskutieren können und die sich auch ändern könnte, wie zum Beispiel eine Diskussion darüber, wie ich vorhin auch gesagt hatte, wie gehen wir denn miteinander überhaupt um? Wie sehen wir andere Menschen? Wie betrachten wir sie? Sind das für uns einfach andere auf einem Spielfeld, von denen wir auf irgendeiner Weise profitieren könnten? Oder sind wir Menschen, die auch irgendwie durchaus verbunden sind? Und sind wir ein Team? Oder ist jeder für sich allein sozusagen? Und das ist, ich finde, das ist eine sehr, sehr notwendige Diskussion, um klarzumachen, was fehlt uns überhaupt in dieser Gesellschaft? Und wie könnten wir dann unsere Probleme lösen? Also ich finde, dass wir auch nicht ausreichend über unsere Probleme sprechen, weil es einfach keine Grundlage dafür gibt. Irgendwie wirst du von jeder Seite gefühlt total angegriffen dafür, dass du über strukturelle Probleme sprechen möchtest, weil du ja nicht rumheulen sollst, weil du dich nicht beschweren sollst, weil du das alles irgendwie über dich ergehen lassen sollst. Warum? Weil das bisher auch so war, schon immer so war angeblich, und die vorigen Generationen das irgendwie auch schon durchgezogen haben und die das auch irgendwie geschafft haben. Aber das ist doch eigentlich super, dass die kommenden Generationen eben nicht dieselben Probleme haben sollen wie die ihrer Eltern und Großeltern. Also ich verstehe auch nicht, warum diese Lebensfeindlichkeit, aber auch dieses sich festbeißen an eine alte Zeit oder an alte Strukturen und Zustände, die angeblich doch so gut sein sollen wie wir, aber irgendwie leiden wir ja mehrheitlich drunter, ne? Also das ist wirklich in meiner Wahrnehmung total verkehrt. Und ich finde, dass die deutsche Gesellschaft es wirklich bitter nötig hat, darüber zu sprechen, wie wir es wirklich schaffen, als Gesellschaft uns füreinander verantwortlich zu fühlen. Und wenn das dann passiert, wenn sich die weiße Mehrheitsgesellschaft in Anführungszeichen für muslimische, als muslimisch gelesene, für schwarze, für transgeschlechtliche, für anderweitig queere Personen und für chronisch kranke und behinderte Personen, für arme Menschen verantwortlich fühlt, dann wäre ein positiver gesellschaftlicher Wandel unvermeidbar.
Ich würde sagen, das sind eigentlich schon sehr schöne Abschlussworte. Vielen Dank dir.
Vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch, liebe Frieda. Es war mir eine Freude und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Und auch vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern, wie immer, auf Wiederhören.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.